Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind in unserer Reihe zu den 10 Geboten. Mein Name ist Gregor Dornis. Heute geht's um das 9. Gebot. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen. Wir hören wie immer in dieser Reihe den Passionistenpater Lukas Temme aus dem oberpfälzischen Schwarzenfeld. Wir sind also in unserer Reihe doch schon ziemlich weit fortgeschritten. 9. Gebot, naja, und da ist man immer so ein bisschen an dem Punkt, wo man ehrlicherweise auch zugeben muss, hier so spätestens vielleicht ab dem 6. Gebot, da sind viele auch stramme Christen unter Umständen nicht mehr ganz so fit mit dem Aufsagen der 10 Gebote. Und ja, heute also das 9., du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen. Da scheint es doch ein bisschen durcheinander zu gehen. Vielleicht als 1er-Schüler kann man dazwischen rufen, eigentlich haben wir das ja schon mal gehabt. Das wird doch eigentlich schon im 6. Gebot gesagt. Hält uns Gott also ein bisschen für schwer vom Begriff, reflexverzögert, vielleicht auch besonders angefochten, dass er das gleich zweimal sagen muss. Oder wenn man sich die beiden Überlieferungen anschaut, da steht das in der anderen Überlieferung in der Bibel auch ein bisschen anders. Und überhaupt jetzt mit den Geboten am Ende, wie ist es mit denen? Eigentlich sind die jetzt weniger wichtig als die, die vorne stehen, Fragen über Fragen. Aber wie gesagt, wir haben ja Pater Lukas Temme bei uns zu Gast hier in der Sendung. Er wird uns dieses Gebot näher vorstellen, betrachten, was es für unseren Glauben bedeutet, was Gott uns damit für eine Weisung geben will, damit unser Leben in seinem Sinne gelingen möge. Und Pater Lukas Temme ist uns, wie gesagt, im Kloster Schwarzenfeld der Passionisten jetzt telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Pater Lukas.
Grüß Gott.
Ja, Pater Lukas, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen für diese Sendung, dass wir Ihnen jetzt zuhören dürfen. Ihnen nun das Wort, Pater Lukas.
Ja, danke schön. Grüß Gott, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind nun schon fast am Ende unserer Reihe über die 10 Gebote und wir wollen uns heute den 9. Gebot zuwenden. Mal schauen, ob wir etwas Ordnung in das Chaos bringen können, ob es sich da um eine Doppelung handelt, ob es nicht so wichtig ist. Schauen wir mal. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten begehren. Im Buch Exodus lesen wir im 20. Kapitel Folgendes. Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten begehren, nach seinem Sklaven, seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wie sollen wir das verstehen? Erwähnenswert für das Verständnis ist auch, dass in der späteren Fassung nicht mehr der hebräische Ausdruck für Begehren gebraucht wird, sondern der für Gelüstern nach. Damit ist die anrüchige und moralisch bedenkliche Art des Begehrens, denke ich, noch besser gekennzeichnet. Es kommt nicht auf die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis zum Menschen an, sondern auf das Wie dieses Verhältnisses. Insofern ist das 9. Gebot nicht einfach eine Wiederholung des 6., sondern eine Verdeutlichung und eine grundsätzliche Erweiterung. Es geht nicht mehr um das Objekt, sondern um die grundsätzliche geistige Einstellung zu ihm. Das 9. wie auch das 10. Gebot stehen gleichsam, ja, ich möchte sagen, wie ein Dach über den übrigen Geboten. Sie wollen noch einmal die Grundaussage, die in allen anderen Geboten enthalten ist, zusammenfassen und erweitern in dem Sinn, dass alles sittliche Handeln des Menschen zuerst im Inneren, also im Herzen des Menschen geschieht. Moralisches Handeln braucht sozusagen ein Fundament im Inneren des Menschen. Gefordert wird, dass wir weder die Menschen noch die Dinge in verächtlicher Weise betrachten, gebrauchen und vielleicht auch missbrauchen. Jeder erniedrigende Gedanke, der etwas besitzen will, gerade den Nächsten, wird abgelehnt. Und jeder Wunsch, der einen anderen Menschen in egoistischer Weise gebrauchen will, ist verwerflich. Ein zeitgenössischer Autor deutet die beiden letzten Gebote einmal so: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. weil Menschen sind kein Spielzeug. Und du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Nichts außer Gott kann dein Ein und Alles sein. Ich denke, hier kommt sehr gut zum Ausdruck, was gemeint ist. Wer keine Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen besitzt, wird auch in jeder Entscheidung, die er trifft, davon geprägt sein, dass die Verantwortung dem Nächsten gegenüber für ihn keine Bedeutung hat. Er nimmt sich, was ihm gefällt, ohne Rücksicht darauf, ob es ihm überhaupt zusteht, ob es anderen vielleicht schadet. Auf die Liebe zwischen Mann und Frau bezogen heißt es, Gottes Liebe und ordnende Kraft sollen durch die Liebe zweier Partner bezeugt werden. Wer die Frau seines Nächsten haben will, zerstört nicht nur in seinem eigenen, sondern auch im Leben des anderen das Bild Gottes. Und dies geschieht nicht erst durch die vollendete Tat eines Ehebruchs, sondern bereits durch das Trachten danach. Für das Gelingen der Ehe zweier Menschen tragen also nicht nur die beiden Ehepartner Verantwortung, sondern wir alle, indem wir sie nicht durch falsches Trachten, durch die Begierde, durch die Gier bedrohen und in Versuchung führen. Es gilt bereits, die Gelegenheit zu meiden. Darum verpflichtet dieses Gebot jeden, zuerst einmal seine Triebe und Wünsche auf die grundsätzliche Einstellung zu überprüfen, zu korrigieren und zu ordnen. Nicht Weltverachtung wird hier gefordert, sondern eine Weltliebe und Weltverantwortung durch die freie Entscheidung und das richtige Verhältnis zum Menschen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Er ist auf ein höheres Ziel hingeschaffen, auf Gott. Lust sättigt den Menschen nicht. Nietzsche hat einmal gesagt, denn alles Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. So wird der Mensch von innen auf das Höhere und Tiefere verwiesen, da ihn dies allein erfüllen und beglücken kann. Nur wenn er dieses höhere Ziel, Gott, nicht aus den Augen verliert, dann kann ein tiefer Friede, eine Befriedigung im Inneren des Menschen zustande kommen. Alles andere ist nur von kurzer Dauer. Der Mensch erkennt in der Betrachtung der Welt geistige Werte und er schafft selbst immer wieder neue. Jemanden, der nur auf seine Triebbefriedigung aus ist, wird die Welt nicht verändern, sondern nur der, welcher sich seiner Verantwortung für den anderen bewusst ist. Nach der katholischen Tradition verbietet das 9. Gebot die fleischliche Begierde. Aber haben wir darüber nicht schon im 6. Gebot nachgedacht? Ist es vielleicht eine Doppelung? Könnte man es vielleicht sogar streichen? Nein. Das 6. Gebot verbietet oder besser will uns bewahren vor dem tatsächlichen körperlichen Akt eines unmoralischen Handelns. Vor allem des Ehebruchs. Worunter man das Betrügen des Ehepartners versteht. Und es umfasst außerdem alle nicht geordneten Verhaltensweisen der Sexualität wie vorehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Pornografie, Vergewaltigung und so weiter. Heute im 9. Gebot geht es um den absichtlichen Wunsch und das Verlangen nach unmoralischer Sexualität. Jesus sagt, dass dies bereits Sündigen im Herzen ist. Wenn man einen Menschen innerlich begehrt, mit dem Wunsch, Sex mit ihm zu haben. Außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr auszuüben, ist auch heute noch eine Sünde. Und es innerlich im Herzen zu wollen, ist ebenso unmoralisch. Es ist genauso, als hassten sie ihre Nächsten in ihrem Herzen. Dies ist, als wollten sie ihn am liebsten töten. So wie ein menschliches Leben ein Geschenk Gottes ist und deshalb zu respektieren, zu verteidigen und geschützt werden zu müssen, verhält es sich auch mit der menschlichen Sexualität. Die katholische Kirche betrachtet die menschliche Sexualität als ein göttliches Geschenk. Daher wird sie in ihrem rechten Zusammenhang in der Ehe als heilig angesehen. Im 9. Gebot geht es um Keuschheit und Reinheit und der Weg, diese mit Freude und Freiheit zu leben, meint eben nichts Verklemmtes. Keuschheit setzt einige Charaktereigenschaften voraus, wie zum Beispiel Verzicht, Treue, Selbstbeherrschung oder Mäßigung. Dieses gilt es durch ein tugendhaftes und gebetsreiches Leben zu erlernen. Sie kennen wahrscheinlich alle die Seligpreisung. Wenn wir auf die 6 Seligpreisungen schauen, heißt es dort: Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was dort gemeint ist, ein reines Herz haben? Was das bedeutet, reinen Herzens zu sein? Der Katechismus sagt es sehr klar: Ein reines Herz haben jene, die ihren Verstand und ihren Willen mit den Forderungen der Heiligkeit Gottes in Einklang gebracht haben, vor allem in 3 Bereichen: in dem der christlichen Liebe, in dem der Keuschheit oder geschlechtlichen Lauterkeit und in dem der Wahrheitsliebe und der Rechtgläubigkeit. Die Reinheit des Herzens, des Leibes und des Glaubens stehen hier miteinander in Verbindung. Ein reines Herz ist auch eine Voraussetzung, einmal Gott schauen zu dürfen und schon hier in dieser Welt die Dinge im Lichte Gottes zu sehen. Und so sind wir auch schon bei einer der wichtigen Freiheiten des 9. Gebotes: die Reinheit des Herzens. Also dieses im Einklang mit Gottes Willen zu sein, ist eine ganz wichtige Eigenschaft, um die göttliche Spur im eigenen Leben und auch im Leib des Nächsten zu erkennen, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Schauen Sie, wie wichtig die Reinheit unseres Herzens ist, aber wie vernichtend es ist, diese Reinheit verloren zu haben. Wir sind dann nicht imstande, Gott zu schauen. Und die Erkenntnis, Tempel Gottes zu sein, ist fast unmöglich. Wir sind in Dunkelheit gefangen. Darum müsste es uns ein dringendes Anliegen sein, diese Reinheit zu bewahren oder wiederzugewinnen. Die Reinheit des Herzens führt keineswegs zur Verachtung des Leibes, sondern vielmehr zu einer besonderen Achtung vor dem Leib, die auch zum Beispiel die Grundhaltung seiner Darstellung in der Kunst bestimmen muss. Insofern ist auch die Kunst der Reinheit unterworfen und sie muss mit Scham an die Darstellung rangehen. Das Schamgefühl ist nichts Negatives, vielmehr ist es objektiver Ausdruck, Schutz und Sicherung jenes Wissens um die Wahrheit der Person, die in der Reinheit des Herzens, die einer Erziehung zur Keuschheit entsprechen muss, ihre höchste Manifestation erreicht. In der Reinheit des Herzens wird der neue Mensch wiedergefunden. In ihr fallen Wahrheit, Freiheit, Reinheit, Weisheit, Schönheit und Heiligkeit zusammen. Auf dieses neunte Gebot könnte man die Stelle aus dem Evangelium stellen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Oder die eben schon erwähnten Worte aus der Seligpreisung. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Auf diese Weise richtet Jesus einen Ruf an das Herz des Menschen. Er ruft es an, aber er klagt es nicht an. Jesus sieht im Herzen, im Inneren des Menschen, den Ursprung der Reinheit, aber auch der sittlichen Unreinheit. Das wird deutlich, wenn er zum Beispiel sagt, nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Was also aus seinem Herzen hervorgeht, die tiefsten Gedanken und Sehnsüchte, die in seinem Herzen enthalten sind. Machen wir uns einmal wieder bewusst, dass wir in der Taufe von aller Schuld gereinigt worden sind und dass uns Gott somit auch Gnaden geschenkt hat, mit denen wir wuchern sollen. So wurde uns in der Taufe die Gnade der lauteren Absicht geschenkt, welche uns unser wahres Ziel vor Augen stellt, nämlich den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen in unserem Leben. Fragen wir in unserem Leben nach dem Willen Gottes? Ist unser Leben wirklich davon geprägt, dass wir seinen Willen tun wollen? Oder ertappen wir uns nicht immer wieder dabei, dass wir das tun, was uns wichtig erscheint? Ich denke, wiederum ein großer Schritt in die Freiheit. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Liebe ist, kann er ja nur unser Bestes wollen, uns nicht austricksen oder täuschen, sondern sein Wille oder besser gesagt den Weg, welchen er für unser Leben bereithält, ist der beste, den es für uns gibt, auch wenn wir das vielleicht ganz anders sehen. Hier kommt der Glaube ins Spiel. Glaube und vertraue ich darauf, dass Gott das Beste ist, was mir in meinem Leben passieren kann. Bin ich davon überzeugt, dass er mich nur den Weg des Heiles führt, dass es keinen besseren gibt, trotz allen Höhen und Tiefen, die auf diesem Weg auf mich warten. Wenn ich das glaube, dann kann eigentlich gar nicht mehr viel schiefgehen. Natürlich bleiben mir schwere Stunden nicht erspart, aber ich darf darauf vertrauen, dass dieser Weg zum großen Ziel, zum Heil führt. Deshalb ist die lautere Absicht so wichtig für die Reinheit des Herzens. Die äußere, lautere Sichtweise hält man sich fern von den Dingen und Personen, welche uns von diesem Weg Gottes abbringen wollen. Im Buch der Weisheit steht das recht deutlich ausgedrückt. Im 15. Kapitel, Vers 5 lesen wir: Der Anblick erregt die Sehnsucht der Toren. Innerlich lautere Sichtweise meint hingegen die Beherrschung der Gefühle, der Fantasien und der Wünsche.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, heute wieder mit der Reihe zu den 10 Geboten mit Pater Lukas Temme, Passionist aus dem Kloster Schwarzenfeld. Wir sind heute im 9. Gebot: Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen.
Ja, es ist unablässig, wenn man die Reinheit des Herzens bewahren will, dass man sich die Schamhaftigkeit zu eigen macht. Hier geht es um die Würde jedes menschlichen Körpers, ob jung oder alt, schön oder weniger schön. Daher, dass er Schöpfung Gottes ist, liegt hier seine tiefe Würde. Es handelt sich hier um das Feingefühl von Blicken und Gesten, sowie Reden und Berührungen in Bezug auf den eigenen, aber auch auf den Körper des anderen. Durch die Schamhaftigkeit bleibt die Person und ihre Liebe das Geheimnis, das sie in ihrem tiefen Inneren bleibt. In den Raum der Schamhaftigkeit gehören aber auch ferner die Geduld, die Mäßigung in Bezug auf die Beziehung, in der ich lebe. Die schützt davor, den anderen nur als Mittel zur Befriedigung der eigenen Wünsche und Triebe zu sehen und ihn so in gewisser Weise zu missbrauchen. Hier geht es auch um die Bescheidenheit im Auftreten, zum Beispiel bei der Wahl der Kleidung. Provoziere ich andere vielleicht dadurch zur Unkeuschheit? Verführe ich sie zu unguten Gedanken? Hier geht es um die Diskretion dem anderen gegenüber. Ich denke, wir sehen hier, wie wichtig es ist, das hohe Gut der Reinheit, der Schamhaftigkeit und der Keuschheit in unserer Gesellschaft wieder hineinzutragen, es in unsere Gesellschaft hineinstrahlen zu lassen. So finde ich es zum Beispiel sehr interessant, dass die Zahl der Jugendlichen, welche sich durch eine Art Versprechen daran binden, jegliche sexuelle Aktivität vor der Ehe zu meiden, wächst. Besonders in den USA, in der es eine Vereinigung gibt, eine Vereinigung Jugendlicher, die sich Wahre Liebe kann warten nennt. Sicherlich ist es nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Wer sich heute als junger Mensch für den Weg der Keuschheit entscheidet, der muss wirklich gegen den Strom schwimmen. Er muss schon eine große Charakterstärke mitbringen, um diesen Weg treu durchzuhalten. Viele Leute sagen heute, dass sie in ihrem jungen Leben ohne eine ausgelebte Sexualität gehen sollen, wie das funktionieren soll. Natürlich braucht es eine eiserne Disziplin. Wenn sich zwei junge Menschen kennen und lieben lernen und sich aber erst in der Ehe einander schenken wollen, so wäre es fatal, wenn man gemeinsam in den Urlaub führt und ein gemeinsames Doppelzimmer belegen würde. Man würde sich, denke ich, sehr schnell der Versuchung aussetzen und diese auch dann erlegen. Ich denke, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, welche uns ermöglichen, die Reinheit zu leben. Zum Beispiel durch die eben schon erwähnte Kleidung oder durch die richtige Auswahl von Filmen und Büchern. Was schaue ich an? Was lese ich in meiner Freizeit? Ich denke, den großen Fehler, den heute viele Menschen machen, ist, dass man die Sexualität von der Liebe abkoppelt. So kann sie auch nicht mehr erfüllend sein, hingebend und heilig. Vieles, was wir über der Würde und Wert, Gabe und Aufgabe, Beglückung und Geborgenheit unserer menschlichen Geschlechtlichkeit wissen, entstammt unserer Erfahrung und Vernunfteinsicht. Im Glauben an Gott begreifen wir die menschliche Geschlechtlichkeit als Geschenk und als Gabe der Liebe Gottes. Natürlich wird uns diese Freiheit nicht einfach in den Schoß gelegt, sondern sie will ja, ich möchte sagen, sie will erkämpft werden. Keuschheit beginnt im Kopf. Viele haben heute kaum noch das Bewusstsein, dass es Sünde ist, wenn man außerhalb der Ehe sexuell aktiv ist. Dass man sich damit vielleicht schaden könnte, ist für viele unvorstellbar und bleibt ein Märchen der Kirche. Doch wahre Liebe kann warten und sich dann ganz verschenken. Bischof Mixer hat einmal zu diesem Thema in einem Vortrag gesagt, wer sich billig macht, ist billig zu haben. Machen wir uns nicht billig für den Moment der kurzen Befriedigung und Erfüllung, sondern bewahren wir uns auf für die große und hingebende Liebe, die sich dann ganz verschenken möchte. Wie schwer fällt es uns gerade in diesem Gebot, die Freiheit zu erkennen? Welchen Weg zur Freiheit will uns das 9. und auch das 6. Gebot nun weisen? Es ist der Weg der wahren Liebe. Wir werden befreit zur wirklichen Liebe des anderen. Eigentlich werden wir es dann richtig frei, um zu lieben, sodass es wirkliche Liebe ist. Einen Menschen zu lieben, bedeutet ihn, um seiner selbst willen zu lieben, ohne irgendeinen Hintergedanken dabei zu haben, für eigene Zwecke oder Pläne. Nie darf ein Mensch Mittel zu irgendetwas werden. Deshalb ist auch die Ehe ein Wagnis, welches nur mit der Gnade Gottes erfüllt werden kann. Liebe verträgt keinen Egoismus. Die Lehre der Kirche und natürlich auch die Sakramente der Beichte, der Eucharistie und natürlich der Ehe wollen zu dieser Freiheit führen, welche die wahre Liebe bietet. Ehe ist also keine Arbeitsgemeinschaft zur besseren wirtschaftlichen Nutzung der beiden Gehälter. Ehe ist auch keine Vergnügungs-AG, damit die Urlaubsfahrt unterhaltsamer wird. Ehe ist kein Ersatz für das Dienstmädchen, weil man schließlich jemanden braucht, der einem die Knöpfe annäht. Ehe ist viel, viel mehr. Durch die Ehe soll sich das Tiefste im menschlichen Leben erfüllen, die Liebe. Die Ehe soll ein lebenslanges Beieinander sein, eine Entfaltung der Persönlichkeit beider Partner, ein Anfang jener Herrlichkeit bei Gott, die er uns schon hier auf Erden schenken will. Vor einigen Wochen hatte ich das große Geschenk, dass ich mit einem Paar die Diamantenhochzeit feiern durfte. 60 Jahre haben die beiden zusammengelebt. Wie ich sie so gefragt habe, was denn das war, was sie zusammengeschweißt hat, da hat die Frau ganz spontan gesagt, wir haben uns halt so genommen, wie wir waren. Wir haben nicht versucht, uns so hinzudrehen, wie wir uns gerne hätten, sondern den anderen so gelten lassen. Ich glaube, dass das die Voraussetzung für jede Beziehung ist. Aber manchmal steigen aus unserem Innersten die Gedanken wie Luftblasen auf. Wir wollen sie abwehren, aber sie kommen immer wieder. Alles dreinschlagen nützt nichts. Diese Gedanken werden manchmal so heftig, dass sie uns wie Fleisch und Blut erscheinen, uns schier umwerfen. Erstmal Zeiten geben, wo die tiefsten Kräfte des Menschen wie entfesselte Gewalten unser Denken und Wollen beeinflussen. Ich denke, hier merken wir, dass wir von Natur aus geschlagen sind, dass wir von der Erbschuld belastet sind. Unser Denken und unser Geist hat eben noch keine totale Herrschaft über die Triebkräfte in uns. Und hier gehört nicht nur die Geschlechtlichkeit hin, sondern auch der Zorn, der Hass, der Neid, der Widerwille. Aber darüber wollen wir beim nächsten Schauen auf das 10. Gebot nachdenken. Wie schon oben erwähnt, sind die beiden letzten Gebote wie ein Dach über die anderen gestellt. Sie fassen noch einmal zusammen, was alle anderen Gebote eigentlich schon gesagt haben. Seine Triebe und seine Wünsche in den Griff zu bekommen und dann aus der inneren Freiheit heraus zu leben und Menschen zu Jesus Christus hinzuführen. Wie schon so oft gesagt an den vergangenen Vorträgen, diese Gebote sollen uns zu der Freiheit hinführen, welche uns wirklich frei macht. Und nicht nur von etwas, sondern für etwas. Nämlich frei zu werden, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen einfallen kann. Dazu braucht es nur einen winzigen Spalt der Öffnung in unserem Herzen und Gott kann mit seiner Gnade darin wirken. Und diese Gnade und diese Begegnung mit unserem Herrn hinauszutragen, seine Boten zu werden, das ist die Freiheit, zu der Gott uns führen möchte, Boten Gottes zu sein. Papst Benedikt sagt zu diesem Gebot Folgendes. Die beiden letzten Gebote, die zusammengehören, gehen weit über das Äußere, das Faktische hinaus und berühren die innere Gesinnung. Hier wird uns gesagt, dass die Sünde nicht erst in dem Augenblick beginnt, in dem ich den Ehebruch vollziehe oder dem anderen unrechtmäßig Eigentum wegnehme, sondern dass die Sünde aus der Gesinnung heraus geboren wird. Es reicht daher nicht, sozusagen bloß vor dem letzten Faktum Halt zu machen, weil das dann gar nicht mehr möglich ist, wenn ich nicht in mir die innere Ehrfurcht vor der Person des anderen, vor deiner Ehe oder seinem Besitz gewahrt habe. Die Sünde beginnt also nicht erst im äußerlich greifbaren Aktionen, sondern sie beginnt bereits in ihrem Nährboden, Gesinnung des Neides, der inneren Absicht, der inneren Absage an das Gute des anderen und an ihn selber. Eine menschliche Existenz, die nicht die Gesinnung reinigt, kann folglich auch in den Fakten nicht in Ordnung sein. Hier wird deshalb unmittelbar an das Herz des Menschen appelliert. Denn das Herz ist der eigentliche Urort, von dem her sich die Taten eines Menschen entfalten. Es muss also schon aus diesem Grund sozusagen hell und rein bleiben. Soweit unser heiliger Vater. Ich denke, hier wird sehr schön deutlich, dass wir aus dem Herzen herausstrahlen, hell und rein zu bleiben, dass unser Tun und unser Handeln nur dann diese Helle verbreitet, wenn es auch in unserem Herzen hell ist. Wenn die Reinheit des Herzens durch unser Tun nach außen gestrahlt wird. Und ich denke, dass unsere Gesellschaft da heute genauer hinschaut als früher vielleicht, ob unser Tun mit unserem Reden übereinstimmt und ob es davon getragen wird. Machen wir uns auf, den Menschen diese helle, diese innere Freiheit, die uns das 9. Gebot schenken möchte, näher zu bringen, dass wir frei werden für die Liebe Gottes und die Liebe zum Nächsten. Dankeschön.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zu den 10 Geboten. Heute ging es um das 9. Gebot, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Wir hörten Pater Lukas Temme, er ist Passionist im Kloster Schwarzenfeld. Danke, Pater Lukas, für diese Ausführungen. Ja, ein bisschen außergewöhnlich ist das schon, was Sie gesagt haben. Insofern jetzt vielleicht heute auch nochmal deutlich geworden ist, wie schwierig es auch sein kann, gerade in unseren Zeiten dieses Gebot tatsächlich durchzuhalten. Also solche Begriffe wie Diskretion, wie wir es von Ihnen gehört haben, Abstand, aber auch, was ich auch sehr interessant fand, Geduld, das sind ja alles Dinge, die nicht unbedingt gefragt sind. Also es muss schnell gehen, es muss auch möglichst indiskret und offen sein. Das ist ja in diesen Tagen auch schwierig. Was empfehlen Sie denn so zur Übung einfach, um auch da ja mit Geduld auch hineinzukommen? Also sowas will ja geübt sein, gelernt. Sie sind ein Ordensmensch. Wie stellt man das im Alltag am besten an?
Wie stellt man das im Alltag an? Also ich denke zum Beispiel, die Massenmedien, ja, die ja nun mal sehr stark unser Umfeld prägen, die uns, ob wir das nun so wahrhaben wollen oder nicht, auch beeinflussen. Diese ja genaue Auswahl zum Beispiel, was schaue ich mir an, was höre ich mir an, ja, schaue ich mir Sendungen an, die mich dann doch schon wieder auf die, ich sag mal, auf die falsche Fährte bringen, ja? Oder bin ich eher, oder habe ich eher die Kraft, dann auf den roten Knopf zu drücken und das Ding auszustellen, ja?
Also auch den Blick zu schulen, ja, den, so wie man auch ein Gehör schult.
Oder? Ja, das ist so, wie ich eben gesagt habe, mit dem Paar, was da in den gemeinsamen Urlaub fährt, das ist wie wenn ich ein Eis in die Sonne lege, ja? Und denke, es wird schon nicht schmilzen. Ja, wo zu überprüfen im Alltag, wo setze ich mich Gefahren aus, ja?
Könnte man vielleicht ja auch mutmaßen, dass man tatsächlich auch einen gewaltigen Gewinn daraus zieht, wenn es gerade um Schönheit geht und um den Blick. Wir leben ja in Zeiten, in denen wir unglaublich ausgesetzt sind. Permanent wird auf unsere Augen gezielt, um uns auch zu zeigen, um über Formen von Attraktivität uns zu zeigen, was eigentlich schön sein soll. Und wenn man vielleicht so in diesem geistlichen, in diesem spirituellen und glaubenden Sinne so ein bisschen den Blick geschärft hat, vielleicht entdeckt man dann ganz neue Formen von Schönheit, die wir gar nicht mehr im Blick haben.
Ja, und die Liebe macht schön. Ja.
Wenn man sich heutzutage irgendwo bewerben will zum Beispiel, dann geht man in einen Fotoladen und macht ein Bewerbungsfoto und da wird erstmal groß rumretuschiert und man muss ein möglichst attraktiv und präsent sein. Ja, vielleicht greift das ja viel weiter auch in unsere Gesellschaft hinein, so eine Schulung des Blicks.
Ja, und ich meine, wenn wir es nicht, ich meine, es ist ja auch ein Zeichen, gerade das zum Beispiel mit der Schönheit, wie oberflächlich unsere Gesellschaft ist. Ne?
Ja.
Ja, da kann jemand vielleicht noch so intelligent sein, noch so liebevoll sein. Ich sage das jetzt mal ganz böse. Wenn die Nase krumm ist, dann nützt ihm das heute nicht mehr viel, ne?
Dann wird die echte Schönheit nicht gesehen.
Dann wird diese tiefe Schönheit, die Liebenswürdigkeit, die Aufrichtigkeit, die er vielleicht hat, ja, die Wahrhaftigkeit seines Lebens, das wird nicht mehr gesehen. Ja, also um es ganz salopp zu sagen, heute zählt Hauptsache die Fassade stimmt. Ja, und das kann es ja nicht sein. Ja. Das ist ja auch einfach dieser Jugendwahn, in dem wir leben. Ja. Wer über 30 ist, gehört zum alten Eisen.
Genau, und was schön ist, muss irgendwas Jugendliches an sich haben. Danke auf jeden Fall für diese Sendung, Pater Lukas. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Sie haben heute darum gebeten, dass Sie vielleicht etwas früher schon gehen könnten. Sie werden zu einem priesterlichen Dienst heute gerufen und dem wollen wir natürlich nicht im Wege stehen. Deswegen die Sendung heute 5 Minuten früher Schluss, damit Sie wirklich jetzt los können. Das hat jetzt wirklich Priorität. Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird von dieser Sendung eine CD geben bei unserem CD-Dienst. Auch eine Podcast-Version werden Sie finden auf horeb.org. Und dort im Tagesprogramm, im Informationsfeld zur Sendung, werden Sie auch einen Link finden zur Homepage der Passionisten, der geistlichen Gemeinschaft dieser Kongregation der Passionisten, www.passionisten.de. Schauen Sie da vorbei, da finden Sie viele spannende und ja, viele geistliche Impulse, viele spannende Informationen, auch Aktuelles. Schauen Sie da einfach vorbei, www.passionisten.de. Nochmals Dank, Pater Lukas, und dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung um Ihren Segen bitten.
Ja. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich segne euch auf die Fürsprache meines Ordensvaters, des heiligen Paul vom Kreuz, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.